wenn man sich fragt, was kann Kunst, was soll Kunst, was darf Kunst? Und für mich war die Antwort darauf jetzt über die letzten Monate und Jahre so Licht verbreiten und Hoffnung spenden. Und das wollte ich jetzt teilen, so über die letzten Monate und Jahre. Und dann ist auch wieder Zeit für was anderes. Aber das war jetzt einfach so stark mein Bedürfnis. Tatsächlich ist der Sound, also das Flötensample, ist ein Sample von einem Live-Konzert, was wir 2017 gespielt haben, was wir alle sehr gut in Erinnerung hatten und wir wussten noch, wir hatten das aufgezeichnet und wollten irgendwann mal was damit machen. Und dann habe ich mir die Files geholt und unser Co-Produzent Ono Tai hat damit ein bisschen was rumgebaut und da gab es eben dieses ausgedehnte Intro und ich wusste auch eigentlich von Anfang an, dass ich gerne auch Text- und Wortschnipsel mit einbauen wollte in das Album, weil es ein sehr persönliches Album ist und ich das eh einfach mag, also schon immer gemocht habe von irgendwie all den Greats, wo man das so kennt, ne, ob das jetzt Miss Education of Lauryn Hill ist oder you name it. Und dieser Ausschnitt ist eigentlich ein Video, das kann man auch auf unserem Instagram-Profil sehen und es ist, ich bin da 5 Jahre alt und mein Opa interviewt mich nach unserem, ich glaube, ersten oder zweiten Tag im Disneyland Resort und wir sind da im Hotel und um mich rum sind eigentlich noch mein Cousin, mein Bruder und wir sind alle komplett aufgedreht und versuchen so ein bisschen die Ruhe zu bewahren vor der Kamera und mein Opa fragt uns eben, was uns am besten gefallen hat im Disneyland und genau, ich bin da so, wenn ich mich da selbst sehe in diesem Video, bin ich irgendwie so total gerührt und auch alle, denen ich dieses Video jemals gezeigt habe, sind so gerührt von diesem Video und ich weiß, dass das muss so ein Jahr, nachdem sich meine Eltern getrennt haben, gewesen sein und irgendwie sehe ich dieses Kind und ich weiß, da ist irgendwie schon so viel auch irgendwie kaputt und so viel Schmerz, aber das Kind versteht das noch nicht so richtig und da ist so diese Naivität und ja, ich kann einfach ganz viel Empathie und Liebe für dieses Kind fühlen. Und das wünsche ich mir manchmal, dass ich das heutzutage noch sehen könnte, wenn ich so in den Spiegel gucke. Und das sollte so, ja, das ist jetzt so sehr viel Information, aber darum geht es so am Anfang.
Das war 1997, oder? Stimmt diese Info?
Genau.
Das ist eigentlich total schön, vor allem auch, weil du meinst, dass da auch schon so viel Schmerz drinnen steckt in diesem Kind und durch diese Trennung. Auf der anderen Seite ist oder warst du da an einem Ort, der ja so durch Positivität eigentlich übergeht oder also dieser Widerspruch auch, der sich vielleicht auch in eurer ganzen Musik widerspiegelt?
Absolut, ja, total. Ja, Gleichzeitigkeit, Ambiguität ist das Stichwort.
Das ist ein schönes Wort.
Und, dankeschön.
Und das Intro fließt dann auch so schön gleich in den zweiten Song oder in den ersten richtigen Song, wenn man das vielleicht dann so sagen kann, in Disneyland 97. Und genau. Das eröffnet dann das Album auch so schön, finde ich.
Danke.
Ist das auch so bewusst gesetzt? Man muss ja dazu sagen, es sind ja insgesamt 17 Songs auf dem Album. Das klingt ja, man fühlt sich ja, wenn man so mal drauf schaut, fast ein bisschen erschlagen von dieser Fülle an Songs. Man merkt dann aber schnell, erstens sind die Songs relativ kompakt, würde ich sagen. Also sie sind kaum über 3 Minuten, meistens pendeln sie sich um die 2 Minuten ein. Und es gibt dann immer wieder so diese kleinen Song-Vignetten, die ihr so einstreut. War das bewusst so gesetzt, um hier auch ein Stück gut durchfließen zu können?
Absolut, ja, genau. Ich selber nenne das gar nicht 17 Songs, sondern eher so, ja, es sind vielleicht eher so 14 Songs und 3 Skits oder so. Der eine heißt ja auch Skit. Die sind eher so als Interludes zu verstehen und als Brücken zwischen den eigentlichen Songs, weil ich auf dem Album schon einen Fokus setzen wollte auf den Song und auch die Stimme und den Inhalt und aber gleichzeitig diese Verspieltheit, die wir als Band über die letzten vielen Jahre aufgebaut haben und die auch im Studio immer wieder rauskommt und wenn wir proben und das ist einfach gehört einfach so stark zu unserer Bandidentität, das wollte ich dann auch unbedingt auf der Platte haben, weil es sowohl eine für mich persönliche Platte ist, als auch eine Hommage an die Band und an uns vier oder einfach sehr stark unsere aller Stimmen da mit drin sind.
Ist das als Band oder auch für dich als Bandleaderin dann auch schwierig, da so ein immer wieder so einen Brückenschlag zu machen zwischen sehr persönliches Album, sehr persönliche Texte, fast tagebuchartig, wie du gemeint hast. Auf der anderen Seite seid ihr aber auch eine richtige Band jetzt unter Anführungszeichen, wo jede Person auch sich einbauen kann natürlich.
Wir haben das irgendwie ganz, das hat sich einfach wirklich sehr gut ergeben, weil wir uns schon so lange kennen und uns sehr vertraut sind und auch wenn es Streitpunkte gibt, uns da durcharbeiten und oder uns vielleicht auch mal Hilfe holen, wenn wir nicht weiterkommen oder so. Wir sind da einfach sehr kommunikativ und wir sind wirklich eine Familie und deswegen schließt sich das für mich gar nicht aus, sondern gibt mir so den Raum, wo ich das auch ganz, also mich sicher fühlend tun kann, mich da so zu öffnen und zu erzählen. Und genau, mir wird da dieser Raum auch gegeben und das ist einfach unfassbar viel Vertrauen zwischen uns allen.
Salomea gibt es jetzt, glaube ich, 10 Jahre, oder? Ihr hattet heuer quasi Jubiläum.
Ja, genau.
Und ihr habt euch an der Musikhochschule in Köln kennengelernt.
Genau, korrekt.
Und das ist so, ist man da fast auch gezwungen, dann irgendwie sich zusammenzufinden mit Mitstudierenden, mit Kommilitoninnen, um dann eine Band zu gründen? Oder ergibt sich das?
Zum Teil gibt es Kurse, wo man zusammengewürfelt wird quasi. Also man ist dann für eine Woche irgendwie eine Band oder für ein Semester oder so. Aber so war das bei uns nicht. Wir haben uns schon sehr aktiv entschieden, miteinander zu spielen, aber auch schon im ersten Semester und weil wir uns auch einfach menschlich gut verstanden haben und viel abgehangen haben und zusammen Musik gehört haben und uns ausgetauscht haben. Und das ist schon ein großer Vorteil von so einem Musikstudium, dass man umgeben ist von so vielen guten Musikerinnen und Musikern. Ja, und dann ist, glaube ich, so vielleicht so die Herausforderung, wirklich dran zu bleiben und jetzt in unserem Fall auch durch unterschiedliche Phasen auch durchzugehen, ohne zu sagen, es wird jetzt nichts mehr hier oder wir entwickeln uns auseinander. Hätte ja auch sein können und das passiert auch ständig, aber bei uns bisher noch nicht. Und für diese Loyalität und diese ganze Zeit, die alle ja auch aufbringen, um an dem Projekt zu arbeiten und in der Vergangenheit gearbeitet haben, ist einfach so wahnsinnig viel wert.
Jetzt ist ja Salomea, diese Band, ist ja auch ist ja doch R&B-Einflüsse, es sind Neo-Soul-Einflüsse, es geht ins Jazzige, es gibt Hip-Hop-Versatzstücke, kann man sagen. Also es gibt wahnsinnig viel zu entdecken auf diesem Album und es schwingt auch so hin und her. Es sind manchmal nur so kleine Vignetten, wo man nur mal so reinfindet und mal schon wieder so hinausgleitet, dann doch wirklich so richtige Pop-Songs auch dabei. Ist das, wie würdest du denn, wenn jetzt noch jemand noch nie von euch gehört hat, wie würdet ihr euch selbst beschreiben?
Das fällt uns immer so ein bisschen schwer. Für manche Leute hilft es total, wenn man halt Referenzen nennt, wie zum Beispiel den ganzen Kosmos um das Label Brainfeeder in L.A., also Flying Lotus oder Thundercat oder Hiatus Coyote. Solche, das sind einfach auch Vorbilder für uns. Manchen Leuten hilft das, wenn man das droppt. Mit Genrebezeichnungen tue ich mich wahnsinnig schwer. Ich glaube, ich verstehe das oft nicht, was das alles eigentlich heißt. Deswegen würde ich es wahrscheinlich ganz ähnlich beschreiben wie du. Es ist ein zeitgenössischer Mix aus all unseren Einflüssen und da sind eben diese Genres drin, die du gerade auch genannt hast.
Ja, man ist da oft so ein bisschen hilflos und versucht das natürlich irgendwie doch dann in Schubladen zu packen, auch wenn man es gar nicht will. Ich glaube, das passiert wahrscheinlich einfach.
Voll, ich verstehe das auch. Und ich verstehe auch, dass Leute das brauchen, um zu wissen, worauf sie sich einlassen. Ich glaube, ich kann das, glaube ich, am schlechtesten. Weil sobald ich sage, da sind Jazz-Einflüsse, fühlen sich manche Leute schon wieder ausgeschlossen oder sagen, Jazz. Nee, ich mag gar kein Saxophon oder so. oder man sagt, da sind Neo-Soul-Stücke drin, dann gibt es andere Leute, die sagen, oh nee, das ist mir zu viel Gesang oder so.
Ist das so auch bewusst von euch gewählt? Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn man so mit durchaus sehr viel talentierten Menschen zusammen ist, wie hat sich dann so dieser gemeinsame Sound für euch eigentlich ergeben? Also war das so ein Prozess, wenn man sich jetzt euer das Album davor anhört, das klingt dann noch ganz anders oder nicht ganz anders, aber es hatte so einen ganz anderen Vibe jetzt als das aktuelle Album. Aber wie war dann überhaupt so diese Phase der Soundfindung für euch?
Ganz viel durch Live-Spielen und durch Erfahrungen, die wir so auf der Bühne gemacht haben, auch durch Fehler, sag ich mal ganz plump, Arrangements, die wir festgelegt hatten, die dann doch nicht funktioniert haben oder wo wir uns dann doch wieder befreit haben. Wir sind echt durch relativ viele Phasen gegangen. Also anfangs waren wir noch viel akustischer, dann hatten wir eine Zeit, wo wir sehr experimentell waren, dann eine ziemlich elektronische Phase, wo zum Beispiel unser Drummer live auch SPDSX gespielt hat, also Drum Trigger und jetzt hat sich das alles so ein bisschen eingependelt, würde ich sagen. Hat natürlich, glaube ich, auch immer sehr viel damit zu tun, mit welchen ProduzentInnen und Co-ProduzentInnen man arbeitet. Und auch die Thematiken haben sich nicht so wahnsinnig verändert, aber mein Blickwinkel darauf oder mein Approach, was so bestimmte Themen inhaltlich angeht, war schon jetzt mit Vorsatz nochmal so, okay, ich probiere da jetzt nochmal ein bisschen anders drauf zu blicken und dieses Album sollte irgendwie hell sein und das Album davor, Bathing in Flowers, was du angesprochen hast, ist ja recht dunkel und dramatisch. Ich finde, ich mag es nach wie vor, es klingt echt ziemlich anders auf jeden Fall, viel elektronischer und auch viel mehr DIY. aber dieses Mal war es mir eben auch wichtig, dass wir unsere Live-Energie, also eben akustisches Schlagzeug und möglichst viel irgendwie von diesem Vibe, der auch auf der Bühne und im Konzert entsteht, mit auf die Platte zu packen. Das finde ich immer gar nicht so, oder fanden wir jetzt auch in dem ganzen Prozess echt nicht so leicht, das so zu übersetzen.
Es ging ja auf dem Vorgängeralbum auch sehr viel um Trauer und Verlust. Und das zieht sich ja irgendwie, man hört das irgendwie durchs ganze Album irgendwie wabern auf eine Art und Weise. Jetzt greifst du das Thema, ich glaube, es geht auch um den Verlust deiner Mutter. Das greifst du ja, glaube ich, im zweiten Stück in Disneyland 97 wieder auf. Aber trotzdem merkt man auch, dass du jetzt vielleicht auch mit diesem Abstand anders drauf blickst oder versuchst, positiv zurückzublicken und positiv in die Zukunft zu blicken. Also mit einem, vielleicht daher auch der Titel Good Life.
Genau, ja.
Ist das dritte Album, also man geht ja auch durch verschiedene Phasen der Trauer, ist dann da so das letzte Album eine Art Verarbeitung gewisser Verluste? Und jetzt, okay, was nehme ich davon mit? Wie gehe ich damit weiter? Wie kann ich weiter überleben auch?
Genau.
Und nicht stecken bleiben in gewissen Mustern.
Genau. Also es sollte jetzt dieses neue Album, also meine Mutter ist tatsächlich verstorben kurz bevor wir Bathing in Flowers veröffentlicht haben und da war das Album schon fertig, ne? Also das heißt, in Bathing in Flowers habe ich die Angst und das Wissen um, was kommen würde und die Sorgen und das hört man darin irgendwie, finde ich, sehr stark, dass da sehr viel Ungewissheit und Sorgen und Ängste sind und mit so einem Abschied, der ist ja ganz klar. Das ist so, der Tod ist so wahnsinnig klar einfach, ne? Klar können da offene Fragen bleiben oder man kann das Gefühl haben, man hatte nicht genug Zeit, was, glaube ich, immer der Fall sein wird. Und trotzdem weiß man, womit man es jetzt zu tun hat. Und über die letzten 4 Jahre habe ich mich sehr viel damit beschäftigt und auch immer wieder, weil auch weitere Verluste in der Familie passiert sind und auch innerhalb des Prozesses von Good Life und immer wieder Todesfälle und Verluste und Abschiede und es zieht sich irgendwie jetzt einfach durch die letzten 4 Jahre relativ konstant durch und ich habe auch immer wieder gemerkt, dass ich Na klar, dass ich traurig bin, aber wollte mir mit Good Life auch ganz bewusst selbst Hoffnung geben und Licht schenken und schauen, wie kann ich diese Trauer auch mit Helligkeit verarbeiten oder so, wenn das Sinn macht.
War das Schreiben neuer Musik dann auch ein Weg von dir, von der Band, diese Trauer auch zu überwinden, diese Helligkeit wieder zu sehen?
Immer wieder, ja, auf jeden Fall. Voll, ja. Ja, weil irgendwie, ne, was, wenn man sich fragt, was kann Kunst, was soll Kunst, was darf Kunst? Und für mich war die Antwort darauf jetzt über die letzten Monate und Jahre so Licht verbreiten und Hoffnung spenden. Und das wollte ich jetzt teilen, so über die letzten Monate und Jahre. Und dann ist auch wieder Zeit für was anderes, aber ich, das war jetzt einfach so stark mein Bedürfnis.
Es ist ja auch ein, vielleicht nicht vordergründig, aber doch auch irgendwie sehr politisches Album, oder? Also es kommt schon in sehr vielen Songs auch durch, dass sei es jetzt, wie passt man sich quasi einer Gesellschaft an, wie in Adjustment Disorder in diesem Song, oder wie verortet man sich selber überhaupt in einer Gesellschaft? Das heißt jetzt, wie sieht man sich, wie nimmt man an gesellschaftlichen Prozessen teil, etc. Also das ist schon ein sehr großer Teil auch des Albums. Hat sich das so irgendwie von selbst irgendwie entwickelt, oder ist das so passiert? Oder waren das Themen, die raus mussten?
Ja, ich glaube, das sind Themen, die tatsächlich immer ihren Weg suchen. Und ja, einfach auch stark das Bedürfnis, Teil von der Gesellschaft zu sein und mitzureden auf meine Art. Es reden ja alle sehr viel mit, oder manche reden viel mit und andere reden nicht mit, und dann gibt's da immer Meinungen zu und so weiter. Und in all diesem Lärm rauszufinden, wo meine Position da drin ist, das war auch Teil des Prozesses des Albums, weil ich schon Dinge zu sagen habe, und aber vielleicht zum Teil kommen die ein bisschen subtiler daher, als man es so gewöhnt ist, oder als man irgendwie auch das versteht, oder genau, vielleicht ist es zum Teil auch untergründiger, als Leute das gewohnt sind, aber das ist so mein Weg.
Hast du das beim Schreiben der Songs, der Lyrics, aber auch dann der Musik gemeinsam mit der Band, habt ihr dann das auch im Hinterkopf, also diesen tröstlichen Faktor, den man ja auch hat, wenn man eure Musik anhört, also denkt ihr das schon irgendwie mit? Also das könnte auch Ich könnte hier auch Menschen, die meine Musik, die unsere Musik hören, irgendwie weiterhelfen. Ist das Teil des Prozesses, oder klammert man das irgendwie aus?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube irgendwie, das würde nicht so richtig funktionieren, wenn man versucht, vorauszusagen, womit man Menschen trösten kann. Und ich finde es immer ganz spannend, jetzt im Nachhinein zu hören, welche Songs mit wem resonieren und von welchen Songs sich wer getröstet oder gehört oder identifiziert fühlt, also mit welchem Song sich welche Menschen identifizieren. Das ist ein tolles Feedback zu hören, dass es Menschen so geht und dass sie sich getröstet fühlen. Aber ich glaube, wenn man das ganz aktiv probieren würde, ich weiß nicht, inwiefern das funktionieren würde.
Ich habe mir das so bei Laila Toff zum Beispiel gedacht, das ist ja auch so ein kleines Einschlaflied fast, wenn man das so sagen kann, das schon irgendwie so einen tröstlichen Charakter hat und man sich da doch irgendwie auch auffangen lassen kann von Musik.
Das ist schön. Ich habe das tatsächlich ganz konkret einer Person gewidmet, und das ist natürlich total schön zu hören, dass es dann irgendwie auch einen universellen Charakter hat. Oder haben kann.
Oder auch ein Song wie Cat Lady ist so, also das ist auch so irgendwie ein witziges Lied, weil es ist auch nicht so anders irgendwie produziert, oder vielleicht auf eine Art als andere Songs, vielleicht eine Spur roher, und wenn ich so die Lyrics richtig verstanden habe, auch irgendwie aus der Sicht der Katze geschrieben. Und
genau. Das ist, das ist roher produziert, weil ich das zum Großteil auch selber produziert habe und alles mit einem Keyboard, was wir hier zu Hause haben. Auch so die Drum-Sounds sind, also da sind ja so Cowbells und so Glocken und so, und das ist alles von diesem Keyboard. Und dann kommen später noch die Live-Drums von Leif Berger dazu und natürlich Bass von Olli und genau, das sind dann alle Elemente, die da so zusammengekommen sind, aber zum Beispiel sind die Drums auch nicht quantisiert oder so, es ist alles ein bisschen, holpert so ein bisschen. Genau, und wie du sagst, ist aus der Perspektive meiner Katze geschrieben, die aber zum Beispiel auch während in dem Prozess, wie wir das Album gemacht haben, eingeschläfert werden musste. Und also wie bei Lailatov auch die Person, der Song gewidmet ist. Also es ist, wie du vorhin gesagt hast, diese zwei Seiten die ganze Zeit. Ne, man macht man macht ein schönes Lied, und aber gleichzeitig ist die Person verstorben, der man das Lied gewidmet hat. Und
Leben auf einer irgendwie dann auch in der Kunst, in den Songs weiter, oder? Das ist auch irgendwie ein schöner tröstlicher Gedanke.
Absolut, ja.
Wie bist du überhaupt an der Musikhochschule in Köln gelandet? Also wie kommt man dorthin? Oder war das, hast du schon immer Musik gemacht? Hast du schon immer gesungen?
Ja, ich habe tatsächlich schon als Kleinkind auf dem Rücksitz meiner Eltern im Auto Lieder in erfundenen Sprachen gesungen. Das war der Anfang meiner Gesangskarriere. Und meine Mutter war hauptberuflich Klarinettistin, mein Vater ist Hornist, also es ist auch hauptberuflich, und also ich bin in einem Haushalt voller Musik aufgewachsen, und das heißt, es war irgendwie klar, Musikerin werden ist eine Option, und was ja schon mal ein Privileg ist auf jeden Fall. Aber dann wollte ich eigentlich Schauspielerin werden, habe sogar Vorsprechen gemacht, und die waren ganz furchtbar, und dann habe ich ein bisschen Pause gemacht, und dann habe ich ja immer gesungen, auch in Bands. Ich war in einer Funk- und Soul-Band, die hieß die Funk Farmers im Schwarzwald, und da habe ich sehr viel gelernt, habe viel James Brown und Aretha Franklin gesungen, aber ich war auch im Chor und habe irgendwie das Weihnachtsoratorium gesungen, und also sehr unterschiedliche Einflüsse. Und dann hatte ich Gesangsunterricht und habe da meine ersten Jazzstandards gelernt, und zu Hause bei uns lief auch alles Mögliche an Musik, aber auch eben viel Musik aus einer Billie Holiday Box. Und Billie Holiday hat mich einfach wahnsinnig fasziniert. Ich habe ihre Biografie gelesen, und tatsächlich war das so ein bisschen so ein kitschiger Moment, dass ich dann so das Gefühl hatte, ich will doch lieber mit Singen meine ganze Zeit verbringen. Und dann habe ich mich vorbereitet auf die Aufnahmeprüfungen, habe ein paar gemacht in Deutschland und Holland, und hatte auch so einen Vorkurs besucht in Köln. Und dann habe ich den Platz bekommen, und witzigerweise habe ich auch unseren jetzigen von Stunde Sekunde Null an Keyboarder Jannis habe ich auch getroffen bei diesem Vorkurs, da habe ich den schon kennengelernt in Köln. Und dann wurde ich angenommen, dann bin ich nach Köln gezogen, und
Also die Musik war irgendwie einfach immer schon da.
Genau, die war schon immer da. Also eigentlich war mein Hauptding war Querflöte spielen, was ich auch auf dem Album jetzt wieder getan habe. Ich habe ganz lang klassischen Querflötenunterricht gehabt und eigentlich nur so nebenbei gesungen, und dann aber gemerkt, dass das vielleicht doch cool ist.
Ich habe das irgendwo gelesen von dir, und ich glaube, es gibt auch einen Song, korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber in Truth is Queen, Kindness is King geht es ja auch darum, dass du deine Stimme verloren hast. Was war das auch eine Reaktion quasi auf Trauer, auf Aufarbeitung oder zu viel beansprucht, oder?
Ja, das war so eine Kombination, da sind ganz viele Faktoren zusammengekommen. Ich bin damals aus einer anderen Band ausgestiegen, die mir auch sehr viel bedeutet hat. Das war so ein Vokalensemble. Wir haben a cappella gesungen, von experimenteller Musik bis zu eher so folkigen Songs, und da war ich auch echt lang Mitglied, und wir waren auch echt wie so eine kleine Familie, und da bin ich dann aber ausgestiegen letzten Sommer, weil ich mich voll und ganz auf Salomea konzentrieren wollte. Und tatsächlich nach unserem allerletzten Konzert bei der Jazz Week in Köln, in Zusammenhang mit noch irgendwie noch eine Erkältung im Nacken und also viele Faktoren. Wir haben in der Kirche gesungen, wo vorher noch Weihrauch verteilt wurde und das alles kam zusammen. Dann habe ich meine Stimme verloren und durfte nicht reden und habe einfach ganz viel Tagebuch geschrieben und ganz viel geweint und mir viele Sorgen gemacht und was ist, wenn die nie wiederkommt und auch wirklich gemerkt, was das für ein Geschenk ist, wenn die funktioniert und wenn die einfach da ist und wie für selbstverständlich ich das angesehen habe oder jetzt wahrscheinlich auch wieder sehe.
Muss unvorstellbar sein, wenn man als Musikerin, als Sängerin plötzlich keine Stimme mehr hat. Was hat dir dann geholfen?
Nicht sprechen ganz lang, also wirklich einfach die Klappe halten und tatsächlich soll man dann auch keine Musik hören, weil die Stimmbänder mitgehen, also die vibrieren mit beim Musik hören.
Okay.
Oder wenn man zum Beispiel auch Gesangsmusik hört oder ich glaube sogar Podcasts, dann ist das wie so eine Art Spiegelneuronen, dass die Stimmbänder quasi mit vibrieren. Okay. Das heißt, ich habe echt versucht, keine Musik zu hören, nicht zu sprechen, inhalieren.
Das ist
alles,
ja
wirklich alles Mögliche.
Das ist ja Qual auf so vielen Ebenen, wenn man dann nicht mal mehr Musik hören darf.
Das ist ja, das war krass. Das war krass. Ich so alleine mit meinen Gedanken. Und ich war viel spazieren, aber habe auch versucht, viel zu schlafen und mich zu erholen und tatsächlich einfach das auszusitzen. Und viel Tee, viel Honig. Manuka soll helfen, ist aber sehr teuer leider. Manuka-Honig.
Ja, ich habe letztens erst gehört, Kamillentee ist anscheinend ganz schlecht, weil das eher noch mehr austrocknet. Ich weiß nicht,
genau,
das
trocknet aus, ja. Ja, und auch zu heiß inhalieren ist auch nicht gut, weil das reizt auch. Also ich habe da auch ein bisschen auf Instagram mit allen möglichen Leuten drüber gesprochen und meine gute Freundin und Kollegin Ray Lozano hat mir auch ganz viele Tipps gegeben. Dann habe ich mir da so einen kleinen Inhalator geholt. Und dann war es auch zwischenzeitlich nochmal kurz besser und dann aber auch wieder schlechter. Dann sollte ich wieder 3 Tage nicht sprechen, musste auch Konzerte absagen und habe dann auch gemerkt, wie schwer mir das auch fällt. Also obwohl mein Körper sagt, du kannst nicht mehr, dann zu sagen, aber ich muss doch diese Konzerte singen und alle haben sich das freigehalten und ich würde die Leute enttäuschen und Zeitverschwendung und bla bla bla. Also ja, es war ein Ritt.
War dann das, weil du früher gesagt hast, dass auf der Rückbank im Auto sitzen und Lieder vor dich hin singen mit erfundener Sprache, war das damals schon so eine Art Tagebuch? Sprechen, denken für dich?
Gute Frage. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich habe mich damit auch selbst entertained und einfach die Zeit vertrieben. Ich hatte wohl auch als Kind eine sehr heisere Stimme und wenn meine Mutter das nachgemacht hat, war es immer so. Ja, ich weiß nicht, ich war wirklich sehr klein, deswegen war es wahrscheinlich auch einfach ein Forschen und gucken, was geht und Entertainment für mich selbst.
Ist das der letzte Song auf dem Album, heißt ja auch Home und stellt ja auch so die Frage in den Mittelpunkt, was bedeutet eigentlich Heimat? Ist das ein Ort oder ist das vielleicht nur ein Gefühl oder sind das vielleicht Freunde oder Familie? Was war deine Idee, diesen Song zu schreiben?
Ich habe in den letzten Jahren oder mehrere Punkte. Also einmal durch den Verlust meiner Mutter ist mein kulturelles Zuhause auch einfach komplett weggebrochen. Weil wir eine jüdische Familie sind und da sich alles um die Mutter dreht. Und das auch eben der Teil, also durch meine Mutter kam diese Kultur. Und da habe ich so gemerkt, also sowohl meine Mutter ist weg, als auch das Zuhause, ne, die Wohnung, in der man sie besucht hat, wenn man sagt, ich fahre jetzt nach Hause, als auch das kulturelle Zuhause. wo ich dann gemerkt habe, ah, wenn ich Hanukkah feiern will, dann muss ich das selber machen. Oder wenn ich Pessach feiern will, dann muss ich das selber organisieren. Also da einfach so eine, das hat sich echt angefühlt wie so eine krasse Entwurzelung auf jeden Fall. Dazu auch, ne, dass sie hier auch hergekommen ist aus den USA und dann gibt's eben so einen Teil zu Hause auch in den USA und Elternhaus gibt's auch nicht so richtig oder doch oder ich weiß nicht, wie fühlt man sich dort zu Hause oder nicht. Und dann eben auch noch den Strang, dass ich hatte viele Gespräche mit FreundInnen darüber, was zu Hause bedeutet für sie. Und für ganz viele war das echt eine sehr schwierige und auch emotionale Frage. Da sind einfach wahnsinnig viele Gedanken zusammengekommen und ich habe versucht, das einfach irgendwie in einem kleinen Lied zu verarbeiten. Und merkt da auch, dass ganz, ganz viele meiner Freundinnen sich davon irgendwie getröstet fühlen. Und das ist irgendwie, hätte ich gar nicht so gedacht, beziehungsweise wieder so deine Frage, das hätte ich mir natürlich gewünscht, aber dass es dann auch wirklich so aufgeht, das ist irgendwie echt schön zu hören.
Ja, und dieses Gefühl nach Heimat, denke ich mir, das verändert sich ja auch immer wieder mal, oder? Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder bei Freundinnen, Freunden bei dir. Also manchmal fühlt man sich vielleicht an den Ort, wo man seine Kindheit verbracht hat, irgendwie zurückgezogen. Dann ist es die Familie. Mhm. Also das hängt vielleicht auch oft mit Lebensphasen zusammen. Also bei dir ist es vielleicht auch dann die religiöse Herkunft, die du sagst, das Jüdische.
Ist gar nicht meine religiöse Herkunft, das ist wirklich eine kulturelle und das muss man auf jeden Fall unterscheiden, weil mit Religion hat das Jüdischsein für mich persönlich nichts zu tun.
Ah, okay.
Genau. Aber wie, wenn du sagst, genau, da geht man sicherlich durch Phasen, ganz bestimmt. Genau, und dann ist das, also für mich sind es dann im besten Fall, ist das dann wirklich diese chosen family, die FreundInnen, die natürlich auch, also was heißt natürlich, muss nicht sein, aber in meinem Fall schon auch Blutsfamilie oder wie man das nennt. Zeiten verändern sich, ne? Dann bekommt man vielleicht ein Kind, dann ist man plötzlich, bückt man die Familie für dieses Kind und das heißt, ist ja dann nochmal was ganz anderes und so und das verändert sich auf jeden Fall.
Ich habe das nur bei mir selber jetzt auch gemerkt, dass auch durch einen Todesfall in der näheren Verwandtschaft, dass dann, wenn man schon länger in einer anderen Stadt wohnt und dann irgendwie wieder quasi den, stellt man dann durch solche Ereignisse, die dann passieren, erstens schweißt die Familie auf eine Art wieder neu zusammen, auch die teilweise sehr verstreut ist und irgendwie kalibriert sich dann auch so ein bisschen das Gefühl wieder nach Heimat, nach Home, nach okay, wer gehört da wirklich dazu und wo verortet man sich da selber? Also durch solche Ereignisse habe ich selbst das Gefühl, wird das oft dann so neu eingestellt oder man kriegt wieder einen besonderen Fokus drauf.
Ja, das kann ich verstehen.
Und das ist sehr, sehr, sehr vielschichtig. Und ich finde es schön, wenn dann Musik sowas transportieren kann und dass man sich irgendwie gehört fühlt. Oder verstanden fühlt auf eine Art. Ja. Auch wenn das zum Beispiel jetzt im Fall von dir ganz andere Hintergründe dann hat. Aber trotzdem denkt man über dieselben Dinge nach.
Genau, und das ist auch das, ne, wenn man plötzlich merkt, dass das Persönliche dann doch irgendwie auch voll universell sein kann. Und das ist voll schön zu hören, oder das war echt auch so eine Hoffnung, dass aus den persönlichen Geschichten was Allgemeingültiges vielleicht werden kann für manche Menschen.
Ihr lebt alle oder ihr habt euch in Köln gefunden und macht so einen durchaus internationalen Sound. Also es ist ja wirklich nicht verortbar, würde ich jetzt sagen, wo ihr herkommt. Spielt das heutzutage überhaupt noch eine Rolle, wo man als Künstlerin, Künstler lebt? Salome, ihr könnt es auch in Los Angeles geben, in Chicago, keine Ahnung, in London. Das wäre, glaube ich, egal. Spielt das nur eine Rolle?
Ja, ich glaube tatsächlich leider irgendwie schon. Weil du gerade gesagt hast, Salome könnte es auch in Los Angeles geben. Danke. gleichzeitig würde es aber auch in Los Angeles 50.000 Mal mehr Konkurrenz geben, sag ich jetzt mal plump. Oder und wir hätten höchstwahrscheinlich nicht die Fördermöglichkeiten, die wir hier hatten oder haben. Da muss ich auf jeden Fall sagen, wir haben riesiges Glück, dass wir so viele Förderungen in der Vergangenheit auch bewilligt bekommen haben. Also klar, das ist auch ein Aufwand, sich da zu bewerben und so weiter. Und da müssen wir auch jetzt weiter wirklich alle dafür kämpfen, dass diese Kürzungen, also ich meine, diese Kürzungen sind real, die uns hier in Deutschland jetzt erwarten. Und gleichzeitig habe ich gestern erfahren, dass in Hamburg der Haushalt, der gibt irgendwie 11% mehr für Kunst und Kultur aus. Also schon, es macht, glaube ich, wirklich einen sehr großen Unterschied, wo man lebt, wenn man jetzt solche Dinge beachtet.
Ist die Situation in Köln jetzt ähnlich wie in Berlin? Also ich habe es jetzt aus Berlin so extrem mitbekommen.
Also unsere Ausgangssituation in Köln ist tatsächlich einfach schon mal um einiges besser, weil es bisher wurde schon verhältnismäßig viel Geld in Kunst und Kultur investiert. Aber dadurch, dass es jetzt auch personell große Umbesetzungen gibt oder auch große Fragezeichen oder auch leerstehende Positionen, gibt es einfach sehr, sehr krasse Ungewissheit. Aber NRW auch als Land ist auf jeden Fall um einiges besser aufgestellt als Berlin. Aber Kürzungen gibt es trotzdem. Ja.
Jetzt hast du früher auch so gemeint, dass diese Energie, die ihr auch live freisetzt, dass sich das auch auf das neue Album ausgewirkt hat. War das auch so bewusst, vielleicht ein bisschen diese Live-Energie mit ins Studio zu nehmen und auf das neue Album zu backen?
Auf jeden Fall, ja. Weil es mittlerweile auch immer schwerer wird, diese unterschiedlichen Stränge aufeinander zu übersetzen. Also ne, du kannst ein tolles Album haben und Musik veröffentlichen und vielleicht auch wahnsinnige Streaming-Zahlen haben. Und das gewährt dir aber trotzdem nicht, dass die Leute deine Konzertkarten kaufen und zu dir ins Konzert kommen. Und gleichzeitig kannst du im Radio gespielt werden und in der Brigitte sein und trotzdem kann es sein, dass deine Konzertkarten nicht verkauft werden oder dass du beim Streaming nicht so gut abschneidest, was wiederum dazu führt, dass wenn man niedrige Streamingzahlen hat, dann, also ne, du weißt, das eine führt irgendwie zum anderen und deine Frage war aber, ob wir die Live-Energie, ob das bewusst war, ja voll, weil wir auch dachten so, wir sind eine Live-Band, wir sind, das ist, da findet das Ganze wirklich seinen Höhepunkt und vom Live-Spielen kommen wir alle, wir beherrschen alle unsere Instrumente wirklich sehr gut. Das, ich lobe mich eigentlich nicht so sehr selbst, aber wenn wir auf der Bühne stehen, wir können wirklich zusammen live Musik machen und reagieren. Und je öfter man jetzt auch, je öfter ich so auf Konzerte gehe, desto klarer wird, es ist gar nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass Leute live auf der Bühne spielen, auch weil man sich das einfach eigentlich nicht leisten kann. Das ist ja viel teurer, mit 4 Personen unterwegs zu sein, als mit 2. Das ist ja, das ist klar. Aber
oder dann nur allein unterwegs ist vielleicht oft, oder? Also dass dann gar keine Bandbesetzung mehr unterwegs ist, sondern die Künstlerin, genau, der Künstler allein irgendwie das macht, ja.
Genau, aber für mich persönlich, das funktioniert auch, aber die Energie, die echte Energie und die echte, jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch gesagt, Magie, die ist in dem Zusammenspiel und in dem, wie wir eben gemeinsam diese Musik auf die Bühne bringen und dann das Publikum anstecken. Das haben wir jetzt wirklich auf der Tour nochmal krasser gemerkt.
Mhm. Fällt dir das an, ist das ein befreiendes Gefühl, auch diese doch sehr persönlichen Texte live vorzutragen, vor Publikum aufzuführen, oder ist das auch manchmal, hemmt dich das vielleicht manchmal auch?
Nee, das ist total befreiend. Total befreiend. Zumal ich, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich echt nochmal eine viel selbstbewusstere und extremere Version von mir selbst. Es ist wie, ja, einfach so ein, wie so ein Schalter umgelegt nochmal, so ein, und dann so, ja.
Was passiert da mit dir? Also, wie kannst du das beschreiben?
Ich weiß nicht, ich glaube, das war einfach schon, das war schon immer der Drive, ne? Ich habe ja erzählt, ich wollte Schauspielerin werden. Es war schon okay. In der fünften Klasse so, als ich in der Theater-AG war. Wir hatten eine ziemlich gute Theater-AG. Kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin, dieser Adrenalinschub und dieses, oh, hier kann ich jetzt wirklich tun und lassen, was ich will. Und je krasser, desto besser. Was vielleicht so als so Mädchen in der fünften Klasse, damit war man vielleicht eher sonst so allein, wenn man krass war, sage ich jetzt mal. ja. Und sich da so voll reinbegeben und auskosten, was ausreizen, was so geht und damit spielen.
Das so ist, mit Konventionen auch spielen quasi.
Ja,
so.
Voll. Absolut.
Hast du damit auch negative Erfahrungen gemacht, dass Leute irgendwie komisch reagiert haben und gesagt, okay, das so kennen wir die Rebecca quasi.
Also Leute, ich glaube, Leute, die mich kennen, von bisher wenig, oder sie haben sich nicht getraut, mir das zu sagen, aber klar, es eckt schon auch an. Wir hatten auch eine Phase, wo wir vielleicht auch nicht in den Räumen gespielt haben, wo wir jetzt unbedingt hingepasst haben. Und da wurde das dann schon auch ein bisschen nicht so angenommen oder ja.
Es gibt ja auch den Song auf dem Album, oder? Obsessing. der sich ja auch irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzt, oder? Also
stimmt.
Das ist ja schon.
Stimmt.
Das ist ja auch.
Stimmt. Das ist,
vielleicht
das
auch so ein Prozess, sich das selber auch einzugestehen, dass man so.
Voll.
So ist.
Du hast voll recht. Und das ist so witzig, ne? Ich sage das immer wieder: diese Songs, die entwickeln ihre, also die Bedeutung, die entwickeln sich immer weiter. Es ist wirklich krass. Auch da kann das aus einem ganz anderen Moment heraus entstanden sein. Und du ziehst jetzt aber den Vergleich in diese Situation rein. Und das ist perfekt, weil das stimmt voll. Ja, es hat ja was mit leidenschaftlich sein zu tun und mit. So all in gehen oder so.
Wie, vielleicht das noch abzuschließen, wie verändert sich auch eure Musik, also von den ersten zwei Alben auch jetzt, wenn ihr sie live spielt oder wie geht ihr an die alten Songs eigentlich jetzt ran?
Also viele davon spielen wir gerade gar nicht. Aber manche haben schon so wahnsinnig viele Transformationen durchgemacht. Das ist wirklich unfassbar. Also von manchen Songs haben wir, glaube ich, schon 5 unterschiedliche Versionen gemacht, weil wir dann im Proberaum sitzen und merken, boah, eigentlich Bock, diesen Song zu spielen, aber nicht so, sondern lass ihn nochmal umarrangieren. Und dann wird wirklich jede Idee ausprobiert. Und da kommen wieder all unsere Einflüsse, die wir haben, aus elektronischer Musik, aus Hip-Hop, aus Fusion, aus allen möglichen Bereichen haben wir dann alle irgendwie Ideen und bringen die rein und probieren es aus und wenn was sich gut anfühlt, wird dann gemacht und dann kann man vielleicht merken, oh, beim Gig, oh, es hat irgendwie gar nicht funktioniert und dann wird es wieder verworfen, aber wir schauen schon irgendwie, dass wir uns alle damit auch gut fühlen und manchmal haben wir auch so Momente, wo wir merken, oh, den Song zu spielen, es fühlt sich an, als wären wir eine Salomea Coverband. Weil sich das dann einfach nicht mehr authentisch anfühlt, das so zu spielen, wie wir es mal gespielt haben.
Okay. Wie schafft man das als Band dann überhaupt, so einen Song, ein Album auch abzuschließen und zu sagen, okay, das ist, oder ist es vielleicht einfach nur eine Momentaufnahme, man sagt, okay, jetzt an diesem Tag ist er perfekt, vielleicht ändert sich das in 2 Wochen wieder.
Voll, und ich glaube, es ist auch, es ist mehr so ein, jetzt so mit den Jahren, ne, ist es natürlich so, oh, wir haben so viele Songs, so viel Material und natürlich gehen wir davon aus, was wir unbedingt spielen wollen und dann fallen halt Songs hinten runter. Und also weniger eine Entscheidung gegen was, sondern wirklich immer eine Entscheidung für das andere halt und dann muss man halt Abstriche machen.
War das vielleicht jetzt so das dritte Album, Good Life, vielleicht auch so das Album, wo ihr so wirklich dann zueinander gefunden habt, also dass man viel ausprobieren bei den ersten zwei Alben, viel unterschiedliche Versionen von Songs erstellen und am dritten Album so die Selbstfindung als Band?
Ja, könnte man schon irgendwie sagen. Jetzt auf dem Album ist auch wirklich, sind einige Songs zusammen im Studio entstanden. Und das war bei den anderen Alben nicht so. Da habe ich die Songs alle vorher geschrieben. Wir haben die geprobt, einstudiert und dann aufgenommen. Und dieses Mal war es so im Studio, Vibes einspielen, Loops bauen. Und dann habe ich das mit nach Hause genommen und darüber Melodien geschrieben. Also das ist viel mehr als kollektiv entstanden.
Ganz anderer Prozess eigentlich jetzt mittlerweile.
Ja.
Was, wenn du jetzt an das neue Jahr denkst, was, was wünschst du dir für die Band oder was erwartest du dir?
Ich wünsche mir, dass die Menschen weiter das Album hören, weil ich habe das Gefühl, heutzutage ist es gefährlich schnell vorbei sowas und ich habe aber das Gefühl, da steckt einfach so viel drin und ich hoffe einfach, dass es weiter gehört wird, das wünsche ich mir wirklich und dann wünsche ich mir auch, dass wir das weiter auf die Bühne bringen dürfen, in auch gerne in anderen Ländern und da arbeiten wir jetzt so dran und ja, wollen irgendwie echt mit Menschen connecten, das haben wir jetzt nochmal gemerkt auf der Tour. Auch die Leute kennenzulernen ist so schön und zu merken, ah ja, da wird diese Situation von einem Live-Konzert auch wirklich noch gebraucht und wertgeschätzt und das würden wir am liebsten genauso weitermachen.
Ich glaube, die Menschen brauchen Live-Musik und müssen raus aus den eigenen vier Wänden und ja.
Ich glaube auch, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Und ja, ich werde viel unterwegs sein und hoffe, dass ich die Band so viel ich kann mitnehmen kann. Genau, das ist so, das steht so an.
Ich würde gerne zum Abschluss noch ein paar ganz kurze Fragen stellen, gerne mit kurzen Antworten.
Mhm.
Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Los Angeles.
Da hast du quasi vorher schon die Antwort fast gegeben. Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Oh mein Gott, The Substance.
Ah ja, stimmt. Ja, mich auch.
Oh, ich wusste gar nicht, was mich erwartet und hatte mir was zu essen gemacht und mir den...
Ja, vor allem, man denkt irgendwann, es geht nicht mehr schlimmer und dann wird es immer noch ärger und ärger,
oder?
Oh
mein Gott, krass.
Aber spielt auch in L.A.
Immerhin.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Ikigai. Von Ken Mogi.
Okay. Was ist das schönste Lied der Welt? Gemeine Frage.
Gemeine Frage. O Sacrum Convivium von Olivier Messiaen.
Was soll von dir und von deiner Kunst immer bleiben?
Nur das Nötigste.
Alles fließt. Und irgendwelche letzten Worte heute?
Oh, wir müssen wirklich aufeinander aufpassen und dürfen uns nicht trennen lassen. Wir müssen wirklich zusammenhalten und aufeinander Acht geben. Es werden ein paar schwere Jahre.
Vielen Dank, das war sehr schön.
Danke dir, danke fürs Gespräch.
Das war die Kölner Musikerin Rebecca Salomea Ziegler, die mit ihrer Band Salomea jetzt das Album Good Life veröffentlicht hat. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles ist mein Podcast. Wenn euch die Folgen gefallen, gebt auch gerne eine Bewertung ab oder empfiehlt den Podcast gerne im Bekannten- und Freundeskreis weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.